Halleluja. Schön, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Ich freue mich. Amen. Gut, du kannst mal aufschlagen zur Apostelgeschichte Kapitel 10. Das heißt Kapitel 9 eigentlich. Aber ich lese vorher, bevor wir uns dann mit der Geschichte beschäftigen, die ich heute besonders auf dem Herzen habe. Lass mich vorher zwei andere Schriftstellen lesen. Und zwar 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 10. Da heißt es, wir hoffen auf einen lebendigen Gott, nicht auf einen passiven Gott, nicht auf einen schweigsamen Gott, sondern auf einen lebendigen, sagen wir lebendig. Also ich finde einen lebendigen Gott gut, besser als einen Toten. Wir hoffen auf einen lebendigen Gott, der ein Retter oder Erhalter oder Heiland aller Menschen ist. Besonders der Gläubigen. Ich fand das witzig. Gott ist ein Retter aller Menschen. Das heißt, er hilft allen Menschen. Besonders den Gläubigen. Also er hilft allen Menschen, aber besonders hilft er besonderen Menschen. Es gibt nämlich Menschen, die wertvoll sind vor Gott. Alle Menschen sind wertvoll vor Gott. Amen. Alle haben einen Wert vom Herrn. Aber manche sind für ihn besonders. Manche haben einen Wert. Alle haben einen Wert. Aber manche haben einen Mehrwert. Okay, bevor ich da noch drauf eingehe. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 57 und 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Sag mal mit mir. Der Herr gibt mir den Sieg. Es ist gut. Sollte dich entspannen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, auch wenn die ganze Gesellschaft ins Rutschen kommt, wenn die ganze Gesellschaft und die ganze Welt hier Schlagseite bekommt. Seid fest und unerschütterlich, wie Jesus Christus fest und unerschütterlich. Okay. Fest wirst du dadurch, dass du das Wort Gottes, die Überlieferungen, sagt Paulus an anderer Stelle, die Tradition, die uns überliefert ist, Jesus ist Herr, Jesus rettet. Und zwar ist er ein Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen, dass du das festhältst. Egal, wie es gerade in deinem Leben aussieht, ob jetzt eine Welle auf dich zukommt oder ob Ebbe ist, ob du in der Wüste bist oder ob du im fruchtbaren Land bist, völlig egal. Du hältst fest dran, mein Erlöser lebt. Unerschütterlich soll sie sein. So wie Jesus es erwähnt hat, beschrieben hat, nach der Bergpredigt. Der eine Hörer hat sein Haus auf dem Sand gebaut, der wurde weggewaschen. Der andere hat auf dem Felsen gebaut und zu dem kam auch der Regen, zu dem kam auch der Sturm, aber der blieb stehen, der war unerschütterlich. Schau, ist es notwendig, dass du in deinem Sinn, in deinem Herzen dir vornimmst, ein für alle Mal, egal was um mich herum passiert. Mein Erlöser lebt und ich lasse mich davon nicht abbringen. Also seid fest und unerschütterlich. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wird's heikel. Alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Ich soll was machen für Jesus? Ja. Aber ich bin aus Gnade gerettet. Ja. Aber du musst mal weiterlesen. Du bist aus Gnade gerettet. Epheser Kapitel 2, Vers 8, 9 und 10, musst auch Vers 10 lesen. Da heißt, aus Gnade sind wir gerettet, nicht aus Werken und das nicht aus euch, sondern es ist Gottes Gabe, damit niemand sich rühme. Okay, also du kriegst die Erlösung geschenkt von Gott. Du kannst dir nicht selber helfen. Ein Toter kann sich selber nicht lebendig machen. Stimmt das? Also du kriegst die Erlösung geschenkt von Gott, weil du dir selber nicht helfen kannst. Du kannst dich nicht selber lebendig machen. Das weiß der Herr. Aber jetzt geht's weiter. Vers 10. Denn wir sind geschaffen zu einem Zweck. Ne? Wenn ich geschaffen bin zu, dann deutet es den Zweck an, zu dem ich geschaffen bin. Zu was bin ich geschaffen? Zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. In anderen Worten, Gott hat für dich gute Werke vorbereitet, in denen du ganz locker, flockig und ohne allzu große Schwierigkeiten wandeln kannst, leben kannst, die du tun kannst. Es sind Dinge, die dir Spaß machen werden. Es sind Dinge, die dich herausfordern, Dinge, die schwierig sind, aber es sind vor allem auch Dinge, die dir Spaß machen werden. So, wenn es also hier heißt, jetzt sind wir wieder beim 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 57, Vers 58, seid unerschütterlich, seid fest, unerschütterlich und überreich im Werk des Herrn, dann ist es nichts Komisches, dann ist es nichts Schwieriges, sondern dann ist es etwas, was zwar anstrengend ist, aber was Spaß macht, überreich zu sein im Werk des Herrn. Da ihr wisst, und das Wort Wissen ist das griechische Wort für aus Erfahrung wissen. Da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Schau, es sind schwierige Zeiten und es kommen schwierige Zeiten noch auf uns zu. Wir hören das, Leute können ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen, Heizkosten sind also jenseits von Gut und Böse, Firmen machen zu, es wird schon 20% Gas eingespart, aber nicht deswegen, weil die Leute einsparen würden oder wollten, sondern weil die ganz einfach Firmen die Produktion eingestellt haben, weil sie es sich nicht mehr leisten können, rentiert sich nicht mehr. Also wir sind hier in einer Krise und da brauchen wir einen Retter, der uns über die Krise hilft. Und jetzt frage ich dich, wäre es nicht gut, wenn uns geholfen werden würde, ohne dass wir uns da groß anstrengen müssen, dass es fast schon irgendwie automatisch kommt, dass wir da irgendwie plötzlich, wenn wir im freien Fall sind, wupp, jemand kommt und uns auffängt und trägt, wäre doch gut, oder? Schau, sowas schwebt dem Herrn hier vor. Denk dran, der Herr ist ein Retter aller Menschen, er hilft allen Menschen. Wenn sie sich jetzt in der Krise, wenn sie sich jetzt in der Pleite an ihn wenden, dann würde er ihnen helfen. Er wird ihnen entgegenkommen, er wird ihnen helfen, bin ich zutiefst davon überzeugt. Aber er ist auch ein Retter, besonders, sagen wir mal besonders, besonders der Gläubigen. Also besonders von dir und mir. Aber wir haben alle schon festgestellt, es scheint so zu sein, dass Gott nicht jedem gleich schnell und gleich üppig hilft. Manchen hilft er, ohne dass sie groß darum bitten. So einer möchte ich sein. Und andere, die müssen erst fasten und beten und flennen und heulen und machen und tun, damit ihnen dann hilft. Und dann hilft er ihnen auch. Aber es ist viel anstrengender. Also ich hätte es gerne leicht. Wenn du es auch gerne leicht hättest, dann bist du heute Morgen richtig. Denn wir schauen uns nämlich einen Fall an, in dem es leicht gewesen ist. Die Person, von der ich jetzt gleich reden werde, die konnte sich selber nicht mehr helfen, weil der nämlich tot war. Wenn du tot bist, kann sie dir nicht mehr helfen. Und wie gesagt, da brauchst du dann echte Zuwendung, damit es wieder was wird mit dir, damit es vorangeht mit dir. Jemand hat gefragt, Pastor, wann sind wir denn endgültig jetzt in Ewigkeit beim Herrn? Spätestens dann, wenn du gestorben bist. Dann bist du endgültig beim Herrn. Ob er kommt oder nicht kommt in deiner Lebenszeit, ist nicht so wichtig. Früher oder später gehst du zu ihm. Sei deswegen vorbereitet. Du musst dir also keinen großen Kopf machen. Früher oder später bist du bei ihm. Spätestens, wenn du gestorben bist, bist du bei ihm. Was sagt Paulus? Zu leben ist Arbeit, zu sterben ist Gewinn. Viel lieber wäre ich einheimisch beim Herrn und ausheimisch vom Leib. Wenn du stirbst, gehst du zum Herrn. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Ich möchte, dass wir Menschen mit Mehrwert werden. Das sind ja die, Gott hilft ja besonders den Gläubigen, das sind die, denen er besonders hilft. Nochmal, will jemand, dass Gott ihm besonders hilft? Okay, gut. Mehrwert, was meine ich damit? Pass mal auf, Mehrwert. Sand. Sand gibt es wie Sand am Meer. Nichts Besonderes. Du kannst zum Strand gehen und kannst da ein Schäufelchen mitnehmen und einen Eimer und kannst da Sand reintun, kannst den Sand mitnehmen, juckt keinen Menschen. Der ist umsonst. Warum? Weil Sand gibt wie Sand am Meer. Ne? Zwei Sandkörner haben sich unterhalten. Die haben sich gelangweilt. Haben sich gesagt, ach komm, wir gehen zum Strand. Das andere Sandkorn sagt, ach nö, da ist immer so ein Gedränge. Stimmt. Ah, ist so, ein Gedränge. Sand. Gut, Sand ist also, kostet nichts. Aber ich bin schon mal im Baumarkt gewesen und bin an Sand vorbeigekommen, der was gekostet hat. Vogelsand, besonders fein, ihr wisst schon. Oder für den Sandkasten Kinderspielsand, der ist dann gewaschener Sand und plötzlich kostet das Zeug was. Hat einen Mehrwert. Aus demselben Sand wird auch Glas hergestellt. Das wird erhitzt und dann kannst du das mit so Blasrohren aufnehmen und formen. Das ist eine große Kunst, Glasbläserei ist eine Kunst, teuer des Zeugs. Ne? Als wir mal klein waren, hat uns mein Vater damals auf so eine Glasbläser Werkstatt mitgenommen, war sehr interessant. Ich sehe heute noch den Herrn mit den dicken Backen, der hatte Backen, sag ich euch, ne, und hat dann so einen Glaskolben da halt gemacht. Dieser Glaskolben war wesentlich teurer als der Sand am Strand oder auch der Sand im Baumarkt. Warum? Mehrwert. Da hat sich jemand besonders damit beschäftigt und hat ihm einen Mehrwert verpasst. Da hat jemand ein gutes Werk mit dem Sand getan und hat diesen Sand in Glas verwandelt. Glas ist eine wunderbare Sache, stimmt's? Glas ist wunderbar. Es gibt Spezialglas, es gibt alles mögliche Glas. Und dann gibt's noch Glas, das besonders wenig ist, besonders kleines, aber besonders geschliffen ist. Und dann wird's in eine Brille hineinmontiert und dann ist es stinketeuer. Ne? So mit Gleitsicht und allem Möglichen. Weiß jemand, von was ich rede? Hast du dir auch gedacht, oh, was ist denn da los, als du den Preis gesehen hast für das Ding? Na? Mehrwert, ein Mehrwert. Jemand hat sich dieses Sandes angenommen und hat dem einen Mehrwert verpasst. Ich meine, es war ein Mensch, der dem Sand Mehrwert verpasst hat, aber dieser Sand, der muss ja auch irgendwie mitarbeiten, versteht ihr? Das ist jetzt ein menschlicher Sand, der muss sich melden bei Gott und sagen, ich auch. Und dann macht Gott was aus dir. Gott macht aus dir einen Menschen mit Mehrwert. Sand. Es gibt auch ultra super teuren Sand, der extrem wenig ist. Super ultra extrem wenig. Da könnten wir direkt fast schon unsere zwei Sandkörner von vorhin hernehmen. Die reichen fast schon. Vielleicht noch die Familie oder so. Computerchips nämlich. Computerchips sind extrem klein, bestehen aber aus Silikon und können Tausende von Euro wert sein. Warum? Mehrwert, ein Mehrwert. So, es gibt auch Menschen wie Sand am Meer. Alle sind besonders, alle sind einzigartig, alle sind wertvoll. Alle sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Na gut, Sandkörner jetzt vielleicht nicht, aber ihr wisst, was ich meine, Menschen. Aber es gibt welche, die haben einen Mehrwert. Und Mehrwert bekommst du dadurch, dass du gute Werke tust. Und diese guten Werke, sagt Paulus im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 58, sind nicht umsonst. Also, du musst hier nicht schlapp machen, denn meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich und allezeit reich im Werk des Herrn, überreich im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Wenn du etwas für den Herrn tust, dann ist es nicht vergeblich. Und du fragst jetzt natürlich, was sind die guten Werke, die dem Herrn gefallen? Das sind einfach gute Taten, da musst du gar nicht lang nachdenken. Was ist für dich in deinem Sinn eine gute Tat? Also falls dir überhaupt nichts einfällt, Jesus hat da ein bisschen Hilfestellung gegeben in Matthäus Kapitel 10, Vers 42. Wenn einer einem einen Becher kalten Wassers gibt, dann wird er seinen Lohn nicht verlieren. Also es sind simple Sachen, sag mal mit mir, simple Sachen, einfache Sachen, finde ich gut. Simple Sachen, die du tun kannst, es ist nicht schwer. Du musst nicht um Mitternacht aufstehen, um für die hungernden und frierenden Kinder in Afrika zu beten oder irgendwie sowas. Halte ich sowieso für ziemlich überspannt und überdreht. Okay, sowas zu machen, denen kann man anders auch helfen. So, es ist leicht. Es ist dadurch, dass du auf der Arbeit eine gute Leistung bringst. Es ist so, dass du in der Familie eine berechenbare Größe bist. Moment. Dass du die anderen nicht unbedingt mit deinen Launen beglückst, sondern ein Maß an Selbstdisziplin herrschen lässt. Schon mein Anliegen ist, wenn es jetzt zu Pleiten kommt, wenn es zu persönlichen Pleiten kommt, dann sind Leute mit Lösungen gefragt. Und ich möchte, dass du ein Mensch mit Lösung bist. Und der Herr möchte das natürlich auch, deswegen stehe ich ja jetzt hier. So, ich möchte, dass du einen, und der Herr möchte es immer so, dass du einen Ruf hast, dass du erstens umgänglich bist, dass man auf dich zugehen kann und zweitens, dass du Hoffnung hast und Glauben hast, dass von dir was ausgeht, was andere nicht haben. Diese Vibrations, diesen Spirit, den kriegst du nur dann, wenn du eben Werke tust, gute Werke im Namen des Herrn tust. Dass die Leute dich vielleicht für schräg halten, alle tanzen auf dem Tisch, während der Chef nicht da ist und du arbeitest weiter. Die halten dich alle für verrückt, aber ich sage dir mal eins, einer sieht's. Und auf den kommt's an. Und der wird dir dann entsprechend helfen. Aber jetzt muss ich endlich zu meiner Begebenheit kommen, die ich mit euch anschauen möchte und besprechen möchte. Es ist leicht. Sagen wir mal mit mir nochmal. Es ist leicht. Du schaffst es, du kannst es. Und du sollst jemand werden, der, in dem andere Leute einen Ansprechpartner sehen, auf den sie sich zugehen trauen, zu dem sie ein Maß von Vertrauen haben. Petrus spricht drüber im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 12. Die halten euch vielleicht für verrückt, weil ihr nicht mitmacht bei dem ganzen Zeugs, das die Menschen in der Welt machen. Aber in der Krise, am Tag der Heimsuchung, kommen sie dann zu euch. Das sind jetzt meine Worte, aber das sagt Petrus hier. Er sagt, dann erinnern sie sich an euch am Tag der Heimsuchung, wenn was passiert und sie brauchen eine Antwort, dann kommen sie zu dir, dann fällst du ihnen ein. Jetzt frage ich dich mal ganz ehrlich, fällst du Leuten ein, wenn sie Hilfe brauchen? Oder ist es eher anders? Wäre bedauerlich. Denk mal drüber nach. Du sollst jemand sein, der das ausstrahlt, der das hat. Leute in Krisen können zu dir kommen. Zumindest kriegen sie einen Rat und werden nicht abgebügelt. Okay, aber jetzt müssen wir mal zur Apostelgeschichte Kapitel 9 gehen. Apostelgeschichte Kapitel 9. Und zwar ist hier die Rede von einer Person mit Mehrwert, von einer Jüngerin namens Tabitha. Und zwar, ich lese hier mal in Joppe, aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das übersetzt heißt Dorcas. Das erklärt alles, ne? Nein, es heißt auf Deutsch übersetzt Gazelle. Also sie war eine anmutige Person offensichtlich. Bleiben wir mal kurz bei dem Vers. Es war eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Eine Jüngerin. Ihr Lieben, das ist die einzige Frau, die in der ganzen Bibel als Jüngerin bezeichnet wird. Normalerweise sind es immer Männer. Und die Frauen sind halt mit dabei. Aber hier wird eine Frau ausdrücklich als Jüngerin bezeichnet. Als Jüngerin. Ich habe mir gedacht, das ist interessant, dass die als Jüngerin bezeichnet wird. Wisst ihr, was einen Jünger ausmacht? Von einem Jünger weiß man, dass er an Jesus glaubt. Der ist kein Undercover-Agent für Jesus. Sondern man weiß, der glaubt an Jesus. Der tut so schräge Dinge wie gute Werke. Der ist eine berechenbare Größe. Der hält sein Wort. Der nimmt einen ernst, wenn man mit ihm spricht. Eine Jüngerin. Schau, ein Jünger ist jemand, der Jesus nachfolgt. Jesus ist zu dieser Person gekommen, persönlich, und hat zu ihr gesagt, offensichtlich oder normalerweise zu den Jüngern in den Evangelien, komm und folge mir nach. Sagt er zu Matthäus Levi, sagt er zu Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes, er sagt zu denen, komm und folge mir nach. Und dann folgen sie ihm nach. Und von Stund an sind sie Jünger. Wenn Jesus nach rechts geht, dann gehen sie auch nach rechts. Wenn er nach links geht, gehen sie nach links. Er ist derjenige, der ihnen vorangeht und sie folgen ihm nach. Und andere merken das, dass sie ihm nachfolgen. Ein Jünger. Jünger ist jemand, der seinen Glauben ernst nimmt, der den auslebt. Ein disziplinierter Nachfolger. Übrigens, ich muss vielleicht noch dazu sagen, Jesus hatte durchaus noch andere Jüngerinnen auch, aber die werden so nicht genannt. Andere Nachfolgerinnen. Eine Nachfolgerin oder ein Jünger oder eine Jüngerin ist jemand, der Jesus ernsthaft nachfolgt. Jemand, der sein Leben Jesus gegeben hat. Jemand, der seine Meinung aus den Anschauungen Jesu prägen lässt. Für den ist wichtig, was Jesus sagt. Es gibt in Matthäus Kapitel 7, ziemlich am Ende der Bergpredigt, sagt Jesus, es gibt viele, die zu ihm kommen werden und sagen, Herr, wir haben doch zu dir gesagt, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen viele Wunder getan und viele dieser Dinge getan. Und Zeichen, alles Mögliche. Und dann dreht sich Jesus zu ihnen und sagt, geht von mir, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Das sind angeblich Christen, angeblich Jünger gewesen, die Jesus aber nicht gekannt hat. Und da müssen wir jetzt genau hinschauen. Wen meint Jesus damit? Meint Jesus Menschen damit, die ihm ernsthaft nachfolgen, die ein gutes Gewissen zu haben, trachten? Oder wer ist da gemeint? Nee, diese Leute sind ganz besondere. Die haben Jesus als eine Geschäftsidee erkannt. Und es hat teilweise sogar funktioniert. Sie haben Leuten die Hände aufgelegt im Jesu Namen, aber natürlich dann auch im Namen von Buddha und im Namen vom siebten, was weiß ich was, von der Manifestation vom so und so. Es waren Esoteriker, die sich auch des Namens Christi bedient haben. so wie in der Apostelgeschichte das mal vorkommt. Apostelgeschichte 19, 7 Söhne des Skevas, eines Hohepriesters, eines jüdischen Hohepriesters, die haben Dämonen ausgetrieben. Das haben sie gemacht, auch im Namen Jesus. Wir beschwören dich, haben sie zu einem gesagt, der einen Dämon hatte. Komm raus aus ihm im Namen des Jesus, den Paulus predigt. Und dieser Dämon hat dann gesagt, finde ich super, Jesus kenne ich, von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Der Teufel kennt nicht mal seine eigenen Leute. Wer seid ihr? Und dann hat dieser Besessene sie verprügelt. Und sie sind dann quasi ohne ihre hoheitlichen Gewänder, ohne ihre Schamanenklamotten, sind sie dann aus dem Fenster gesprungen und mussten fliehen. Und es hat sich rumgesprochen. Die Dämonen kennen Jesus, die Dämonen, die kennen Paulus. Das sind Besondere. Und die Dämonenbeschwörer aus unserer Mitte, die hat der Teufel davon gejagt. Dann haben sie erst recht auf das gehört, was Paulus gepredigt hat. So ist der Teufel zum besten Evangelisten geworden. Wisst ihr, der ist ziemlich überschätzt. Er ist ziemlich überschätzt. Jünger, lass mir noch was sagen über Versuchung. Lass mir was einschieben über Versuchung. Seid ihr noch da? Okay, lass mir was über Versuchung sagen. Schau, du kannst an Versuchungen, an Krisen und Versuchungen und diese Dinge auf zwei Arten rangehen. Du kannst einmal sagen, oh, Pastor, der Teufel ist hinter mir her. Krise, der Teufel, oh, jetzt hat er mich schon wieder gezwickt. Ja. Oder du kannst sagen, okay, Herr, ich sehe das als eine Prüfung an, in der ich mich bewähren muss. Herr, gib mir Weisheit für diese Prüfung, in der ich mich bewähren muss, damit ich mich bewähre, damit ich vor dir befördert werde an Gunst und auch mehr Weisheit bekomme überhaupt. Du kannst auch so rangehen. In anderen Worten, eine Versuchung ist entweder ein Test oder es ist eine Versuchung. Es kommt auf deinen Blickwinkel an. Das Wort, das griechische Wort Perasmos bedeutet beides. Es bedeutet Versuchung und es bedeutet Test. Und in Matthäus Kapitel 4, Abvers 1, da heißt es, Jesus wurde nach seiner Taufe vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes, hinaufgetrieben in die Wüste, um von dem Teufel versucht zu werden. Du kannst aber auch übersetzen, geprüft zu werden. Du kannst jetzt anrufen und kannst sagen, oh Pastor, der Teufel ist hinter mir her. Oder du kannst sagen, Herr, du hast mir hier eine Prüfung vorgelegt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich werde mich bewähren. Ich werde eine Lösung finden. Ich werde mit dir diese Lösung finden. Ich werde sie praktizieren und dann werde ich durchbrechen zum Sieg. Es kann nicht anders sein. Ich bin in Christus und der Christus siegt immer. Das ist seine Standardeinstellung. Amen. So, deswegen mein Vorschlag zur Güte. Betrachte die Probleme, die du hast, als Charakterprüfungen, die Gott benutzt, um dich zu befördern, die Gott benutzt, um dich weiterzubringen. Schau jede Krise so an. Ob das eine berufliche, familienmäßige, gesundheitliche, finanzielle, egal was für eine Krise, schau dir als einen Test an, nicht als eine Versuchung vom Teufel. Aber der steckt doch drin, Pastor. Ja, na und? Schau nicht so sehr auf ihn, sondern schieb ihn einfach zur Seite und sag, Herr, das ist zwischen dir und mir. Du hilfst mir, du gibst mir Weisheit, es wird was. Danke, Herr, dass deine Engel um mich herum sind. Sie sind ausgesandt zum Heil, um derer Willen, zum Segen, um derer Willen, die gerettet werden. Und es bin ich. Ich bin in Christus. Mir gehört der Sieg. Deswegen danke ich dir, Herr, für den Sieg, der hier kommt. Mir graust es jetzt vor dieser Krise, aber ich werde sie meistern mit dir. Völlig andere Anschauung, als wie dieses, oh, der Teufel ist hinter mir her. Amen. Also Jünger, ihr Lieben, folgen Jesus nach und laufen dabei nicht rückwärts. Amen. So dass ihr den Teufel anschaut, der sie verfolgen mag. Amen. Gut. Und Jesus hatte weitere Jüngerinnen. In Apostel, in Lukas Kapitel 8, Vers 1, da heißt es, dass er und die 12 herumzogen und mit ihnen etliche Frauen, die geheilt worden sind von ihm. Zum Beispiel Maria Magdalena, noch eine Maria, Susanna, die Frau des Kusa, des Verwalters des Herodes. Die folgten ihnen nach, die ihnen, heißt es weiter, also der Apostelgruppe, mit ihrer Habe dienten. Die haben gute Werke getan, dadurch, dass sie die Apostel und den Dienst Jesu finanziell versorgt haben. Auch ein gutes Werk. Okay. Ja, aber Pastor, wenn ich jetzt so deutlich sage, dass ich ein Christ bin, dann schauen mich doch die Nachbarn vielleicht schräg an. Willkommen im Club. Erstens. Und zweitens, denkt dran. Ihr wisst aus Erfahrung, dass eure Mühe nicht umsonst ist. Wenn du Jesus als Jünger nachfolgst, dann ist es nie umsonst. Gott sieht dann einen Mehrwert in dir und dann hilft er dir besonders. Also gute Werke ebnen dir den Weg zu einem vergrößerten Segen Gottes. Es ist nicht nur gut für andere, es ist auch gut für dich. Wenn man dich kritisiert, du musst dich dann nicht verteidigen. Du musst dann keinen Artikel in die Zeitung setzen, du musst keine Anzeige in die Zeitung setzen, habe ich schon gelesen. XY hat XY über mich gesagt. Das stimmt überhaupt nicht. Das wird völlig falsch wiedergegeben. Also wenn du das nötig hast, dann hast du echt Probleme. Hakt es einfach ab. Ich sage dir mal eins. Wenn jemand ungerechtfertigterweise über dich herzieht, dann ist es schlecht für den, nicht für dich. Gott hat seine Segenshand auf dir. Auf dem anderen nicht mehr. Denk an 4. Mose Kapitel 12. Die Schwester von Mose fängt an, über Mose herzuziehen und ihn zu kritisieren. Wer denkt ja, dass er ist? Ein Prophet, nur weil er ein Prophet ist hier. Schnappt sich der das ganze Scheinwerferlicht. Wir sind auch Propheten, Aaron und ich. Ich bin auch ein Prophet, eine Prophetin. Und überhaupt, dann kritisiert sie also den Mose. Mose aber heißt zwar der demütigste Mann auf Erden. In anderen Worten, er hat es wirklich nicht verdient, dass er da so blöd angemacht wird. Das hat der Mann nicht verdient. Und was macht Gott? Plötzlich wacht die Frau auf, Miriam auf und stellt fest, sie ist aussätzig. Jetzt ist sie krank. Und es heißt ausdrücklich, kannst du dort nachlesen, dass sie so krank geworden ist, weil sie über den Mose hergezogen hat. Gott hat seinen Schutz von ihr abgezogen und plötzlich sind die ganzen Krankheitskeime, die in der Luft waren, die sich offensichtlich herumgedrückt haben, in dieser Weltgegend auf sie gekommen. Und jetzt war natürlich das Geflänne groß. Was macht Mose? Wisst ihr, was Mose macht? Er hat es überhaupt nicht nötig, sie jetzt zusammenzustauchen. Geschieht dir recht, du Stinker! Oder so Zeugs. Macht er alles nicht, hat er nicht nötig. Sondern er sagt, Schwester, ach Schwester, ich bete für dich. Und dann betet er für sie. Es dauert ein paar Tage, aber sie wird wieder geheilt, weil der, den sie verlästert hat, für sie gebetet hat. Frage, kannst du auch dieses gute Werk tun und für die Stinke in deinem Leben beten? Oh, sag ja. Das war jetzt ein geflüstertes Ja. Sag nochmal ja.
Ja.
Ah, ja, genau. Denk dran, es ist gut für den, aber es ist auch gut für dich. Okay, das war jetzt nur der erste Vers von Tabitha. Oh Mann. Aber es geht noch weiter. Vers 36 jetzt. Diese Jüngerin war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Sie war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Also sie war auch offensichtlich ansonsten wohlhabend, damit sie Almosen geben konnte. Musste ja erst mal was haben. Sie hatte offensichtlich Wohlstandsgnade, die war auf ihr, diese Wohlstandsgnade, und sie hat die nicht nur für sich beansprucht, sondern sie hat Gutes damit getan. Finde ich gut. Sie tut Gutes. Und ich lese vielleicht mal weiter und mache dann meine Ausführungen. Also die war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte, sie war ein Mensch mit Mehrwert. Und jetzt passiert's. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Oh Mann, das ist vielleicht eine Sache. Ich sag mal so, viele Menschen denken, die christliche Gemeinde ist ein Kreuzfahrtschiff. Da gibt es zwei Kategorien von Personen auf dem Schiff. Die Kreuzfahrer, also ihr wisst schon, die Urlauber und das Personal. Und die Urlauber, die werden vom Personal bedient. Und die Urlauber kritisieren natürlich das Personal, weil es nicht schnell genug war und weil es nicht höflich genug war oder was auch immer. Die Gemeinde ist aber kein Kreuzfahrtschiff, in das die Kunden kommen, sich reinsetzen, sich den Hintern platt setzen. Und dann hinterher beurteilen, was der Pastor alles gepredigt hat. Und wie er es gesagt hat. Und dieses Gestottere. Also lernt denn der Mann nie richtig zu reden? Und so Zeugs. Und die Ordner könnten höflicher sein. Und überhaupt, da könnten wir gelächelt werden und so weiter. Was ist denn da los? Schau, das ist die Kreuzfahrtmentalität. Tabitha hatte die nicht. Tabitha war eine, die reich war an guten Werken. Sie hat sich nützlich gemacht in der Gemeinde. Sie war reich an guten Werken und Almosen, die sie tat. Die Gemeinde ist ein Rettungsschiff. Auf dem Rettungsschiff, da gibt es keine Kunden. Die Kunden, die im Rettungsschiff sitzen, die sind alle krank und aus Seenot gerettet. Die spucken Wasser, denen geht es nicht besonders gut. Alle anderen, die in diesem Schiff sind, die gehören alle zur Mannschaft. Stimmt's? Die gehören alle zur Mannschaft. In anderen Worten, wir haben alle was zu tun für den Herrn. Und auch wenn du jetzt vielleicht in der Gemeinde hier nichts tust, dann kannst du trotzdem was für den Herrn tun, eine gute Tat tun. Diese Tabitha zum Beispiel, was sie gemacht hat, wir lesen es gleich, die hat Kleider gemacht. Sie hat Almosen gegeben einerseits und sie hat Kleider gemacht. Und die hat sie dann den Witwen geschenkt. Damals gab es kein Sozialhilfewerk wie bei uns, keine Sozialhilfe, kein soziales Netz. Das soziale Netz hat darin bestanden, dass reiche Leute zu bestimmten Tageszeiten ihre bestimmte Häuser aufgemacht haben. Dort konnten die Armen hingehen, konnten sich was zum Essen holen, dann konnten sie wieder gehen und weiter arm sein. Aber nachdem dann diese Frauen, die Witwen, Christen geworden sind, haben die Juden sie nicht mehr reingelassen in die armen Häuser. Was jetzt? Jetzt hat die Gemeinde einspringen müssen. Und die Tabitha, die hat da mitgemacht. Das ist gut. Tabitha hat erkannt, ich gehöre nicht zu den Kunden auf dem Schiff, die beurteilen, was da so läuft, ob es schön ist oder nicht, sondern ich gehöre mit zu denen, die einen Mehrwert haben. Die eine gewisse Leistung bringen für den Herrn, die Frucht bringen für Gott, die Frucht bringen für den Herrn. Halleluja. So eine war sie. War mir jetzt noch wichtig, das mitzuteilen. Zu welcher Kategorie gehörst du? Und hör mal, ich bin schon zufrieden, wenn du einfach nur für die Gemeinde betest, wenigstens einmal am Tag oder wenigstens einmal in der Woche. Dass du sagst, Herr, danke für diese Gemeinde, danke für das Wort Gottes und segne den armen Mann, der braucht alle Hilfe. Inspiriere ihn, Herr, und informiere ihn, damit ihm immer was einfällt, was uns was bringt, am besten mir auch. Dir, dem Beter. Amen. Schau, das hilft schon mal was. Das hilft schon mal. Amen. Danke für das Donner der Amen, aber das stimmt. Du musst nicht so verschämt auf deine Stiefelspitzen blicken. Ist so. Es ist leicht. Sag mal nochmal. Es ist? Amen. Es ist leicht. So ist es. Okay, aber jetzt passiert was Tragisches mit dieser Frau. Hier, wir haben es hier mit einer Jüngerin zu tun, mit einem Solitär, mit einer einzigartigen Frau, die sehr beliebt ist in ihrer Gemeinde, zu der die armen Frauen gekommen sind, weil sie ein offenes Wort hatte, weil sie ein Almosen hatte und weil sie ihnen Oberkleider und Unterkleider gemacht haben. Diese gute, gute Frau wird jetzt krank und stirbt. Nicht nur, dass sie krank wird, jetzt stirbt die auch noch. Was macht die? Also wir halten mal fest, es war definitiv nicht, weil sie eine Sünderin war, dass Gottes Segen sie verlassen hätte, und dass sie gestorben ist. Offensichtlich hat da irgendwie ein geistlicher Kampf stattgefunden zwischen den guten und den bösen Mächten und die Bösen haben gewonnen. Und es war wirklich schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Jetzt ist sie tot. Eine gute Frau ist tot. Es ist nicht gut für die christliche Gemeinde und für ihr Zeugnis, wenn ihr die guten Leute wegsterben. In ihrer Jugend noch dazu. Okay, Frage, was kann die Tabitha jetzt für sich tun? Kann die noch in irgendeiner Form etwas für sich tun? Kann die noch fasten? Kann die noch beten? Kann die noch Opfer bringen? Kann die noch mehr gute Werke tun? Nee, kann sie nicht. Sie kann nichts mehr. Ihre Werke, die hat sie jetzt schon getan. Einfach, weil sie Gott liebt, weil sie die Menschen liebt. Das hat sie gemacht. Sie war eine Jüngerin, die Jesus nachgefolgt ist und sie hat sich das sogar etwas kosten lassen. An Zeit, an Mühen, an Geld. Und jetzt ist sie trotzdem gestorben. Man fasst es nicht. Aber jetzt passiert was Gutes. In der Gegend hält sich gerade Apostel Petrus auf, der einen Mann namens Aeneas Heilung vom Herrn gebracht hat. Der Mann war 8 Jahre lang gelähmt gewesen. Petrus ist zu ihm gekommen, hat erkannt, der Mann hat Glauben, hat für ihn gebetet. Aeneas, steh auf, Jesus Christus heilt dich. Und dieser Mann, der wackelt und schuckelt herum und dann steht er auf und er ist geheilt und er hüpft und tanzt und springt und die ganze Gegend hat es mitbekommen. Und sie waren alle begeistert vom Herrn. Sie haben sich bekehrt zu Jesus. Und Petrus war da und er hat jetzt natürlich ein offenes Ohr gehabt. Er hat eine blühende Gemeinde gegründet. Und jetzt stirbt in der Nachbarstadt Tabitha. Und wir halten fest, die Leute erinnern sich, dass Gott mit Petrus ist. Und sie senden jetzt rüber zu Petrus und sagen, komm doch zu uns. Komm doch zu uns. Wir haben jemanden verloren und wir möchten, dass die Person wieder uns wieder geschenkt wird. Und Petrus geht mit. Frage, wird auch jemand traurig sein, wenn du Tabitha wärst? Wird sich jemand grämen, weil du nicht mehr bist? Oder würden sie sagen, lass uns ja den Petrus nicht kommen, denn sonst weckt ihr die wieder auf? Sie ist gestorben und dann hat es nochmal 10 Minuten gedauert, bis ihr Mund auch endlich geschwiegen hat. Und Gift und Galle sind jetzt alle. Das wäre wirklich tragisch. Also der Herr möchte nicht, dass du am liebsten von hinten gesehen wirst. Das sind Fragen, die nur du beantworten kannst. Hier zumindest sollte dich das möglicherweise zum Denken anregen. Gibt es jemanden, der um mich trauern würde? Jemanden, der einen Petrus holen würde? Denn jetzt passiert was, ihr Lieben, jetzt passiert was. Ihre guten Werke, die geben mir Gunst bei den Menschen. Und die Leute, die beten jetzt für sie und die werden jetzt aktiv. Sag mal mit mir, eine Hand, wäscht die andere. Weil sie ein Mensch mit Mehrwert ist, deswegen lassen sie den Petrus jetzt kommen. Und jetzt treten die Witwen vor ihn und sie heulen alle. Ich meine, sie haben die Tabitha gewaschen und in ein Obergemach gelegt. Und jetzt sind die ganzen Witwen dort, die von ihr versorgt wurden, die von ihr beschenkt wurden und die heulen jetzt alle. Sie ist tot, sie ist tot. Und Petrus kommt zur Tür rein. Ja, der Geist Gottes erfüllt den Raum. Aber die Frauen, die merken es überhaupt nicht. Die Witwen, die trauern immer weiter und die heulen herzzerreißend und Trommelfell zerreißend und zeigen ihm die Unterkleider und die Oberkleider, die die Gazelle gemacht hat, als sie noch bei ihnen war. Sie war so gut, sie war so gut. Und Petrus sieht es und hört es. Er fühlt die Gegenwart Gottes im Raum, aber er fühlt auch den Unglauben in diesen Leuten, die beschenkt wurden. Offensichtlich hat die Dorkas denen mehr gute Werke angedeihen lassen im sozialen Sinn, als dass er ihnen das Evangelium mitgeteilt hat. Sei es wie es mag. Petrus auf jeden Fall, der treibt jetzt, kannst du nachlesen, der treibt jetzt diese Witwen alle raus. Gib mal alle raus. Schau, wenn du glaubensvoll beten willst, dann brauchst du die Leute mit Unglauben nicht in deiner Nähe. Du brauchst dann Leute mit Glauben in deiner Nähe. Jünger. Naja, wir wissen nicht, dass noch jemand bei Jesus dabei war, bei Petrus hier dabei war. Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall treibt er die Ungläubigen raus. Und jetzt heulen sie vor der Tür und machen und tun. Aber Petrus ist jetzt alleine. Petrus hat keinen Befehl vom Herrn, jetzt da die aufzuwecken. Petrus, der Apostel, muss jetzt selber auch beten. Nur weil du ein Apostel bist, heißt nicht, dass du einfach so rumlaufen kannst und hier Heilungen verteilen kannst. Peng, sei geheilt. Peng, du auch. Oder irgendwie sowas. Sondern du brauchst immer noch den Herrn dafür. Wir sind immer abhängig vom Herrn. Auch Petrus. Aber Petrus, der hatte ja so viel Ahnung vom Herrn. Der hat so viele gute Sachen mit Gott erlebt. Der hatte eine so offene Glaubenstür im Herzen. Ja, der hat den Herrn gesehen. In seiner Allmacht, Halleluja. Und so hat er sich hingekniet und hat gebetet. Und als er fertig war mit Beten, hat ihn ein tiefer Frieden erfüllt. Der Friede, der notwendig war, diese Tabitha vom Tod zum Leben zu transportieren. Und jetzt passiert die erste Totenauferweckung nach Pfingsten. Die erste Totenauferweckung, die nicht Jesus gemacht hat, bewerkstelligt hat, sondern ein Apostel. Und er sagt zu ihr, Tabitha, steh auf. Und sie schlägt die Augen auf, sieht Petrus und sie steht auf. Sie richtet sich auf, er gibt ihr die Hand und er richtet sich auf. Und dann zeigt ihr die Frau, er stellt sie ihnen wieder lebend vor. Die Tür geht auf und nicht Petrus kommt raus, sondern Dorkas. Und die Witwen, die haben jetzt so große Augen, denen hängt die Klappe runter bis hier. Und dann sind sie total begeistert und schreien und toben und sind begeistert und wissen, der Herr ist ein Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Sei du eine Dorkas, sei du eine solche Person, die aus Liebe zum Herrn und aus Liebe zu den Menschen gute Werke tut. Das ebnet dir im Moment der Krise den Weg. Und dann tut Gott Dinge für dich, die du selber nicht tun kannst. Wir hatten sie heute schon mal davon. Die Tabitha konnte nichts für sich selber tun. Sie konnte sich nicht mehr selber helfen, weil sie nämlich tot war. Und Gott hat beschlossen, nö, das ist nicht das letzte Wort. Dann hat er gläubige Menschen gefunden, die sich für sie verwendet haben, die für sie gebetet haben. Und er hat einen Prediger gefunden, der Glauben in diese Richtung hatte und der dann kam und gebetet hat und von Gott gehört hat und sie auferweckt hat. Und jetzt ist es der Triumph des Reiches Gottes umso größer. Die Katastrophe war die größtmögliche, nämlich der Tod. Der Triumph ist jetzt noch größer als der Tod, nämlich Leben aus dem Tod. So, das ist natürlich jetzt was Wunderbares. Das ist eine offene Tür, die dem Reich Gottes hier gegeben wurde. Und Petrus ist dann viele Tage bei einem Gerber namens Simon geblieben, um dort dann die Gemeinde zu betreuen, die sich jetzt natürlich geformt hat, um dieses Wunder herum. Finde ich super. Findest du das auch super? Finde ich spitze. Gut, lass mich jetzt noch in den letzten Minuten ein paar Verse weitergehen. Alles, was in der Bibel steht, steht dort, weil es mit einem bestimmten Zweck und aus einem bestimmten Grund. Wir haben jetzt gerade eine gläubige Frau gesehen, eine Jüngerin, eine gute Frau, die reich war an guten Werken und Almosen. Also wie gesagt, sie hatte offensichtlich Wohlstandsgnade, die sie dann, dass er was hatte zum Weitergeben. Die ist in eine schwierige Situation gekommen. Sag also nicht, nur weil ein Christ in eine schwierige Situation kommt, dass sie jetzt ein elender Sünder sein muss irgendwie. Muss nicht sein. Sogar guten Christen passieren manchmal solche Dinge. Deswegen sei barmherzig und mach da nicht gleich einen Zirkus drum und denk nicht, dass da irgendwie was nicht stimmt mit denen oder was weiß ich, sondern sei barmherzig gegenüber denen. Und denk mal nach, wenn du an diese Person, der das passiert ist, denkst. Also einer Person, einem Christen passiert ein Unglück. Denkst du dir dann, oh ja, das hat sich abgezeichnet. Judas zum Beispiel, das hat sich abgezeichnet. Lass mich ganz kurz bei Judas bleiben. Judas war ein Apostel Christi und er war gleichzeitig ein Dieb. Jesus hat ihm dreieinhalb Jahre lang Apostelgnade gegeben, Vergebungsgnade gegeben, Geduld mit ihm gehabt und er hat sich nicht geändert. Er war ein Dieb, er blieb ein Dieb, er hat das abgezweigt, was eingelegt wurde. Die guten Frauen, die haben den Dienst versorgt finanziell und Judas hat es abgezweigt. Hat Gott dem Judas zum Schluss geholfen? Keine Fangfrage. Nein, das hat er nicht gemacht. Judas, der keine guten Werke getan hat, sondern der in seinem Herzen böse geblieben ist, sich nicht erneuert hat, der wurde von Gott zum Schluss preisgegeben. Du willst nicht preisgegeben werden. Die Dorkas hingegen, eine Jüngerin, keine Apostelin oder so, sondern eine Jüngerin, eine Frau, die reich war an guten Werken und Almosen, die wurde von Gott von den Toten wieder auferweckt. Judas hat sie gehängt und blieb tot. Die Frau starb und ist von Gott wieder auferweckt worden. Finde ich gut. Okay, aber noch zum nächsten Kapitel in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 10. Dort gibt es jetzt in der Gegend einen Mann namens Cornelius. Der ist ein Römer, kein Jude, der ist kein Christ. Er hat sich dem jüdischen Glauben angeschlossen. Wahrscheinlich kam er aus dem Heidentum der Römer heraus. Ihr wisst schon, die haben ihr Gottesdienst gefeiert, dadurch, dass sie Orgien gefeiert haben. Im Tempel der Aphrodite, im Tempel des Mars, was die da alles für Zeugs gemacht haben, geht auf keine Kuhhaut. Und jetzt kam er plötzlich durch eine Versetzung ins Heilige Land. Und er hat plötzlich gemerkt, was die Heiligen Schriften der Juden sagen. Die Qualität, die ethische Qualität der 10 Gebote. Er war platt. Und diesem Gott wollte er nachfolgen. So hat er jetzt auch gute Werke getan, unser Cornelius. Aber er war kein Christ. Tabitha war körperlich tot und wurde von Gott wieder auferweckt. Cornelius tut gute Werke, auch er gibt Almosen. Aber er ist kein Christ, er ist geistlich tot. Der Peter war körperlich tot, er ist geistlich tot. Aber immerhin, er tut gute Werke, er streckt sich aus nach Gott. Und die Bibel sagt, wenn du dich Gott nahst, dann naht er sich dir. Wenn du zu Gott sagst, Gott, ich will ein Erlebnis mit dir, ich will, dass du in mein Leben trittst, dann macht er das. Bis jetzt kennt Cornelius Gott nicht persönlich. Er hat nur die Botschaften gehört und die Geschichten gehört von der Arche Noah, von Josef, von David und Goliath. Alle diese Dinge hat er gehört und er war fasziniert davon. Er hat die 10 Gebote mitbekommen. Er hat den ethischen Stand der Apostel bzw. der Propheten im Alten Testament mitbekommen. Das hat ihn begeistert. Er wurde zu einem Gläubigen an den Gott Israels. Aber er war kein Christ, er war noch nicht gerettet, er war geistlich immer noch tot. Und weil er gute Werke getan hat und dadurch Gott dienen wollte, hat Gott das gesehen. Obwohl er nicht wusste, dass er Jesus braucht, hat Gott dafür gesorgt, dass er Jesus getroffen hat und von Jesus gehört hat und eine Begegnung mit Gott bekommen hat. Tabitha war tot, konnte sich nicht mehr helfen. Cornelius ist geistlich tot und hat keine Ahnung von dem, wie er wirklich glauben muss und was er wirklich tun muss, um gerettet zu werden, Gott nahe zu kommen. Das hat er noch da. Und da passiert's. Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung. Er sendet ihm einen Engel und sagt zu ihm, Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind aufgestiegen vor Gott, zum Gedächtnis vor Gott in den Himmel. Was waren die guten Werke des Cornelius? Seine Gebete und seine Almosen, diese beiden Dinge. Bei Tabitha waren es ihre Ober- und Unterkleider, die sie gemacht hat, und ihre Almosen. Das waren die Dinge, die die getan haben. Das waren die guten Werke, die ihnen Gunst und Hilfe von Gott mehr verschafft haben als anderen Leuten. So, der Engel kommt und er sagt, lass den Petrus holen. Der sagt dir dann Worte des Lebens, die du brauchst, um gerettet zu werden. Petrus kommt. Er predigt Cornelius und seinen Leuten, der Geist Gottes fällt auf Cornelius und seine römischen Freunde und Familie. Und sie reden in Sprachen, sie sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie erleben in Apostelgeschichte Kapitel 10 ihr persönliches Pfingsten. Und Petrus ist platt. Er sagt, wow. Also hat Gott auch den Heiden die Erlösung gegeben. Ich erkenne jetzt, dass alle, die Gott wohlgefallen, dass er alle rettet. Gott ist ein Retter aller Menschen. Aller Menschen. Besonders der Gläubigen. Cornelius, ohne es besser zu wissen, hat sich einfach ausgestreckt nach Gott. Und Gott kam ihm mit großen Schritten entgegen und hat ihm geholfen. Und wenn du Gott noch nicht kennst, noch keine persönliche Begegnung mit ihm hattest, bitt ihn drum. Folg ihm nach. Geh auf ihn zu. Wie gehst du auf ihn zu? Wie befiehlst du deine Seele Gott an? Petrus sagt, das magst du im Gutes tun, dadurch, dass du Gutes tust. Du streckst dich nach Gott aus, dadurch, dass du Gutes tust. Nicht dadurch, dass du ewig lang betest und solche Dinge tust, sondern dadurch, dass du Gutes tust. Weil, schau, es gibt auch ein ungesundes Beten, in dem es immer nur darum geht, dass Gott meine Gefühle erquickt, dass ich mich gut fühle, dass ich ihn spüre. Ich sag dir mal, du wirst in Ewigkeit Gott noch mächtig spüren. Jetzt ist wichtig, dass andere ihn auch spüren, die noch nicht dort sind, wo du bist. Amen. So, nimm deine Gebetszeiten her und bet für Leute, die Gott brauchen. Und der Herr kümmert sich dann schon um dich. Und er löst dann zum Schluss Probleme für dich, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast. Plötzlich kommt er und dreht die Welt hin und du denkst dir, wie ging denn das jetzt so? Oh Leute, ihr Lieben, ich könnte euch Zeug erzählen. Ich könnte euch so gute Zeugnisse erzählen, wie wir unsere Gemeindegebäude bekommen haben zum Beispiel. Eine Gemeinde hier, die amerikanische, schwarzamerikanische Gemeinde, die hat diese Räume hier gemietet und die sind teuer. Okay? Vor allem, wenn du eine Gemeinde mit 15 Leuten hast. Die hatten mal eine mit 80, dann kam der Irakkrieg, dann wurden die alle versetzt, weil sie alle Soldaten waren. Zum Schluss hatten sie eine Riesenrechnung und eine kleine Gemeinde. Und wir haben ein neues Gebäude gebraucht. Aber wir kannten einander nicht. Wir wussten nichts voneinander. Wir brauchen Gebäude, die brauchen Nachmieter. Und Gott hat es gemacht, dass wir uns getroffen haben. Es war Gottes Hand. Es sind Gottes Fingerabdrücke sind da drauf. Führt jetzt zu weit, es auch noch aufzuführen. Außerdem kennen die meisten das von uns ja schon. Aber Gott hat zwei Probleme gelöst. Wir haben deren Problem gelöst, ohne es zu wissen, und sie haben unser Problem gelöst, ohne das zu beabsichtigen. Gott hat es gemacht. Und da denke ich mir, das hat er gemacht, weil die ihm wohlgefallen haben und weil wir ihm auch nicht ganz egal sind. Amen. Okay, so, ebne dem Segen den Weg, dadurch, dass du gute Werke tust. Nochmal, was waren die guten Werke, die Gott begeistert haben bei Tabitha? Oh, sie hat Oberkleider und Unterkleider gemacht, sie hat ihre Talente eingesetzt für ihre Nächsten und sie hat Almosen gegeben, sie hat die Gemeinde unterstützt und die Armen. Und bei Cornelius, der ein vielbeschäftigter Centurio war, ein römischer Soldat, der war ständig beschäftigt, der hatte ständig Sachen zu tun. Der konnte nicht, versteht er, gute Taten tun, die wir als traditionell gute Taten kennen. Aber er konnte eines machen, er konnte beten und er konnte Almosen geben und das hat er gemacht. Und diese Dinge sind aufgestiegen vor Gott und haben ihm Gunst bei Gott verschafft und haben ihm ewiges Leben letztendlich gebracht. Wenn er ein Dieb gewesen wäre, ein Plünderer, wenn er ein Gewalttäter gewesen wäre, wie so viele Römer das damals waren, dann hätte Gott ihn nicht gesegnet. Dann hätte Gott ihn preisgegeben wie den Judas, aber das hat er nicht gemacht. Finde ich gut. Also, die guten Werke, die du tun sollst, sind nicht schwer. Manchmal ist es einfach nur ein Lächeln, ein freundliches Wort, die Laune mal runterschlucken, mal was machen, was dir nicht so gut gefällt, was aber jetzt ein anderer von dir braucht. Ach, da kommst du selber auf Sachen. Mach's dir nicht schwer, mach's dir leicht. Amen. Halleluja. Vater, Herr, wir möchten dich besser und deutlicher sehen und kennenlernen. Und Vater, wir möchten natürlich auch ein größeres Maß an Segen in unserem Leben haben und hochgehoben werden von dir, Herr. Vater, so bitten wir dich, inspirier uns und zeig uns, was die guten Werke sind, die du für uns vorbereitet hast, damit wir in ihnen wandeln können. Danke, Herr, dass du da wirkst und uns Weisheit gibst. Wir freuen uns, Herr, auf Begegnungen mit dir. In Jesu Namen. Amen.